lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Der steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, gelobt sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach.
Guten Morgen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für diesen Sonntag. Danke für das Geschenk, das du uns machst. Danke, dass wir uns treffen dürfen und dass wir dich treffen dürfen. Sprich jetzt zu uns durch dein Wort und benutze meine Worte, um auf dich hinzuweisen. Amen. Unser Sonntag heute heißt Palmsonntag. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. In meinem Kalender taucht das auf. Warum heißt er so? Wegen genau diesem Ereignis, von dem wir gerade gelesen haben. Es ist der Sonntag, mit dem die wichtigste, die intensivste und wahrscheinlich auch die emotionalste Woche des christlichen Glaubens startet. Ich würde sagen, sogar noch emotionaler und intensiver als Weihnachten. Die Achterbahnfahrt der Gefühle von Menschen, denen Jesus Christus nicht egal ist, wird in keiner Woche so sehr beansprucht und herausgefordert wie in der Woche, die heute mit Palmsonntag anfängt, über Gründonnerstag, an Karfreitag ihren Tiefpunkt bzw. ihren Höhepunkt erreicht, um dann samstags zum Sonntag, dem Tag der Auferstehung von Jesus und dem Sieg über den Tod, zu enden diese Woche. Und wie zentral es ist, was hier passiert, merkt man unter anderem daran, dass alle vier Evangelienberichte im Neuen Testament von diesem Ereignis berichten. Das ist nicht bei sehr vielen Ereignissen so. Häufig ergänzen sich die Berichte und ergeben so ein großes Ganzes aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber einige Texte sind so zentral, dass sie in allen vier Evangelien vorkommen und so auch dieser Einzug von Jesus in Jerusalem. Und da es bei uns aber weder Palmen noch Monarchie gibt, noch wir zurückkehrende Herrscher mit einer Parade empfangen, wenn sie uns auf Pferden entgegengeritten kommen, kann es ganz schnell bei diesem Text passieren, dass man wesentliche Punkte übersieht und man denkt, oh, schöne Geschichte aus einer ganz anderen Zeit. Ich war vor einigen Jahren mit unseren Kids in München im Stadion, habe ihnen und mir damit eine Freude gemacht. Und die Saison in der Fußball-Bundesliga hatte sich mal wieder so entwickelt, dass ausgerechnet an diesem Wochenende Bayern schon zu Hause die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Und wir waren dabei. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, damals wurde noch gefeiert in München, als sie Meister geworden sind, was da los war in der Stadt. Oder wenn du mit Fußball nicht viel anfangen kannst, dann vielleicht mit Rosenmontag in Köln oder Düsseldorf oder eher für die emotionaleren, die Parade an Queen's Birthday in London. Das ist ungefähr so die Dimension, die Johannes hier in diesem kurzen Abschnitt beschreibt, wenn er davon berichtet, wie Jesus an diesem Tag in Jerusalem eingezogen ist, als König. Und bevor wir darüber nachdenken, was das und ob das überhaupt was für uns heute bedeutet, möchte ich gerne mit euch nochmal hingucken und zuerst fragen, was hat das damals bedeutet? Jeder Mensch hat irgendein Bild von Jesus im Kopf. Und häufig sagt die Vorstellung von Jesus, die wir im Kopf haben, viel mehr darüber aus, wie wir Jesus gerne hätten, als darüber, wie er eigentlich wirklich ist. Und das war zu allen Zeiten so. Im Text begegnen uns verschiedene Gruppen von Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen von Jesus hatten und damit auch ganz unterschiedliche Erwartungen an Jesus hatten. Und der Text wirft die Frage auf, und mit der möchte ich starten und die möchte ich euch mitgeben. Welchen Jesus hättest du gerne? Welchen Jesus hättest du gerne? Und ich nehme die Antwort aus dem Text gleich vorweg und die könnt ihr parallel mitdenken. Jesus möchte unser König sein und nicht weniger. Welchen Jesus hättest du gerne? Eine kleine zeitgeschichtliche Einordnung der Situation. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Die Juden leiden unter der dominierenden Macht der Römer, des Römischen Reiches. Es ist ungefähr die Zeit, ein bisschen später, die einige von uns aus den Asterix-Heftchen kennen. Ganz Gallien und ganz Israel ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien, nein, aber ganz Israel. Eine größere, eine mächtigere, eine brutalere Herrschaft als die Römer hat es bis dahin noch nicht gegeben. Und eine Art, wie sie ihre Macht demonstriert haben und ihre Herrschaft gezeigt haben, war diese einzigartig brutale Weise, mit der sie Menschen gefoltert und hingerichtet haben. Die Kreuzigung, Erfindung der Römer. Und alte Schriften, wenn man ein bisschen nachliest, berichten davon, dass entlang der damaligen Hauptstädte, Hauptstraßen außerhalb der Stadtmauern teilweise hunderte Kreuze aufgestellt waren als Abschreckung und als Machtdemonstration, an denen gekreuzigte Menschen hingen und teilweise über Tage elendig verreckt sind dort. Und so wollten die Römer die Botschaft vermitteln: Denkt nicht mal darüber nach, unsere Macht in Frage zu stellen. Und die Juden haben damals sehr unter dieser Autorität gelitten, Unterdrückung und Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Und ihre einzige Hoffnung, mit der sie gelebt haben, war ihre Erwartung auf die Ankunft eines Retters, eines Befreiers, eines Messias. Besagter Sonntag hier, der von Johannes eingeleitet mit den Worten am nächsten Tag, war der Sonntag, mit dem die Passawoche angefangen hat. Das Passafest war eines der höchsten jüdischen Feste. Es wurde jedes Jahr in Jerusalem gefeiert als Erinnerung daran, dass Gott sein Volk Israel hunderte Jahre vorher schon mal befreit hat, auf übernatürliche Weise, aus einer früheren Unterdrückung, und zwar aus der Sklaverei in Ägypten. Das ist also die Situation, stellt euch das vor. Die jährliche Feier anlässlich der Befreiung aus der Sklaverei und der Unterdrückung in Ägypten findet statt, während und mitten in der Unterdrückung durch die Römer. Und ich habe versucht, irgendwie ein Beispiel zu finden, was das sein könnte. Und es ist unglaublich schwer, einen Vergleich zu finden. Aber vielleicht stellt euch vor, jemand erlebt die Befreiung aus dem Konzentrationslager und ist Jahre später unschuldig im Gefängnis und soll den Tag der Befreiung aus dem Konzentrationslager feiern. Stellt euch dieses Gefühl vor. Das war das, was die Juden hier hatten, Jahr für Jahr. Und diesen Zustand der Zerrissenheit, den haben die Juden durch eine Zeile aus Psalm 118 ausgedrückt. Ein 1000 Jahre altes Lied, was jeder auswendig kannte, wurde jedes Jahr in dieser Zeit gesungen. Und in dem Lied heißt es: Hosianna, gelobt sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Diese Zeilen rufen sie dann Jesus entgegen, der sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat. Hosianna. Hosianna bedeutet wörtlich: Herr, hilf oder rette uns. Und in diesem Wort steckt gleichzeitig die Erinnerung daran, dass Gott schon mal geholfen hat, und gleichzeitig die Bitte: Hilf uns auch jetzt wieder. Herr, hilf. Hosianna, gelobt sei Gott. Es ist Bitte und Dank. Es ist Bitte und Lob. Hosianna ist sowohl der Blick zurück auf etwas, was Gott gemacht hat, als auch der Blick nach vorne auf etwas, was Gott machen soll. Und wahrscheinlich merkt ihr, welche Vorstellungen von diesem angekündigten Messias und welche Erwartungen an diesen neuen König in diesen Worten mitschwingt. Erlöse uns bitte von der Unterdrückung dieser Römer. Und hier wird durch eine geistliche Aussage ein politischer und ein sozialer Wunsch ausgedrückt: Verändere unsere Umstände. Um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, was dort in Jerusalem in der Zeit los war, die Zahlen in historischen Texten schwanken sehr, aber selbst wenn man die kleinsten Zahlen annimmt, die irgendwo angegeben werden, hat sich rund um das Passafest die Einwohnerzahl von Jerusalem mehr als verdoppelt. Und ich habe einen Bericht gelesen, in dem ein Historiker aus der damaligen Zeit von 2,5 Millionen Menschen berichtet, die zum Passafest nach Jerusalem gepilgert sind und dann in und rund um die Stadt ihr Lager aufgebaut haben. Und der Sonntag vor dem Passafest war der Sonntag, wo jeder dieser Menschen ein fehlerloses Opfertier ausgesucht hat, um das in der Woche danach am Sonntag, oder am Samstag, am Passafest jedenfalls, sich dankbar daran zu erinnern, dass es damals in Ägypten dieses stellvertretende Opfertier war, was dafür gesorgt hat, dass sie nicht sterben mussten, sondern dass Gott sie übernatürlich aus dieser Sklaverei und der Unterdrückung in Ägypten befreit hat. Hosianna, Herr, hilf! Und das ist der Tag, den Jesus gewählt hat, um nach Jerusalem zu kommen. Und das hat sich rumgesprochen. Und das löst eine Welle der Begeisterung aus. Der Wundertäter kommt. Der Wanderprediger kommt. Der, dessen wahre Identität viele Menschen damals nicht richtig einordnen konnten und auch heute nicht richtig einordnen können. Erst wenige Tage vorher hat Jesus in Bethanien, nicht weit weg von Jerusalem, einen guten Freund, Lazarus, der verstorben war, vom Tod auferweckt. Und so setzen sich diese Massen in Bewegung ihm entgegen mit dem Gedanken: Vielleicht taugt dieser Jesus, der das kann, ja wirklich als neuer Retter, als Befreier, als König. Und sie feiern ihn als Messias mit der Erwartung und dem Auftrag, sie von den Römern zu befreien. Und Jesus, der das größere Bild gesehen hat und mehr wusste, der wusste, das wird definitiv sein letzter Besuch in Jerusalem sein. Er würde die Stadt nur noch einmal lebend verlassen, auf dem Weg zu seiner eigenen Kreuzigung, 5 Tage später. Ja, das ist der neue König. Ja, das ist der Messias. Aber nein, er entspricht überhaupt nicht den Erwartungen der Menschen. Welchen Jesus hättest du gerne? wenn es für uns vielleicht auch ein bisschen befremdlich klingt, aber so ein Empfang für einen König war völlig normal. So wurden Herrscher empfangen, zum Beispiel, wenn sie als Sieger aus einer Schlacht zurückgekommen sind. Die Menschen sind ihnen dann oft kilometerweit entgegengezogen, um ihnen zuzujubeln und dann gemeinsam mit ihrem Herrscher in die Stadt einzuziehen. Und dann haben sie Kleider auf den Boden gelegt und Palmzweige abgerissen. Und das war das, was wir heute als roten Teppich ausrollen würden. Deswegen Palmsonntag. Und für die Menschen, die das erleben durften, war es eine große Ehre, zu Hause alles stehen und liegen zu lassen, um einen siegreichen König willkommen zu heißen und mit ihm in diese Stadt einzuziehen, bei diesem Empfang mit dabei zu sein. Und wenn man sich dann mal den größeren Textzusammenhang anschaut, merkt man, wie Jesus diesen Einzug selbst initiiert hat. Er legt fest, wann. Er legt fest, wie. Er legt fest, auf welchem Weg er nach Jerusalem einziehen will. Er selbst sorgt dafür, dass in diesem Moment mehrere Prophezeiungen und Vorhersagen erfüllt werden. Und obwohl die große Masse ihn völlig angemessen als Messias und neuen König feiert, verstehen nicht mal seine engsten Freunde, die letzten 3 Jahre unmittelbar in seiner Nähe waren, was hier eigentlich wirklich passiert. Das heißt im Text, erst später war ihnen klar, dass das damals das bedeutet hat. Und obwohl das so ist, tun die Menschen genau das, was angemessen ist. Sie feiern und sie verehren Jesus als König und Messias. Gott legt ihnen quasi Worte in den Mund. Sie sprechen Wahrheit aus, obwohl sie nicht richtig verstehen, was passiert. Und ich dachte, wie oft ist das bei uns bei Anbetung so? Wir sprechen und wir singen Wahrheit aus, ohne wirklich zu kapieren, was hier eigentlich alles so passiert. Wahrscheinlich waren einige dabei, die zumindest teilweise bemerkt haben, wie das alles zusammenpasst. Seine Geburt, seine Kindheit, seine Wunder, sein Auftreten, sein Anspruch, das, was er gesagt hat, all die Hinweise der Propheten. Vielleicht ist er tatsächlich der versprochene Messias, ja, der uns von den Römern befreit. Nein! Welchen Jesus hättest du gerne? Den, der in deinem Leben für bessere Umstände sorgt? Den, der dir dabei hilft, dass dein Wille geschieht? Und nur 5 Tage später kippt die Stimmung in der Stadt, weil die Masse verstanden hat, er ist nicht gekommen, um uns von den Römern zu befreien. Nicht um äußere Umstände zu verändern, sondern um unsere innere Zerbrochenheit zu heilen. Mich würde mal interessieren, wie viele von den Menschen, die am Sonntag Hosianna gerufen haben, gelobt sei Gott, am Freitag dabei waren in der Menge, die gerufen hat, kreuzige ihn, weg mit ihm, weil Jesus nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Hat Jesus hier dasselbe Schicksal ereilt, wie es manche Fußballtrainer oder Politiker erleben, die heute noch als Helden gefeiert werden und ein paar Tage später als nicht mehr tragbar entlassen werden? Nein, kein Trainer und kein Politiker dieser Welt tritt an, um einen möglichst spektakulären Abgang zu haben. Aber als Jesus über seinen eigenen Tod durch Kreuzigung spricht, den er 5 Tage später, an Karfreitag, erleiden wird und der von einem Großteil der Menschen immer noch als Scheitern angesehen wird, sagt er Folgendes. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Johannes 12, Vers 27. Versteht ihr, was hier passiert? An dem Sonntag, an dem die Juden sich ein fehlerloses Tier aussuchen, um es in Gedenken an das stellvertretende Opfer und ihre Befreiung aus Ägypten dankbar zu opfern, kommt Jesus nach Jerusalem, um sich als stellvertretendes Opfer zur Verfügung zu stellen, um alle Menschen aus ihrer Unterdrückung von sich selbst und von unserer inneren Zerbrochenheit zu befreien. Das ist es, was echte Erlösung meint und beschreibt. Und den Menschen, die Jesus zujubeln, wir wollen dich, denen sagt Jesus, nein, ihr braucht mich. Und dann kippt die Stimmung. Mit so einem Jesus wollen Menschen nichts zu tun haben. Ein Jesus, der uns mit Schuld, mit Bedürftigkeit, mit Zerbrochenheit konfrontiert. Eher nein, danke. Und ich befürchte, wir sind da nicht viel weiter als die Menschen damals auch. Wir wollen einen Jesus, der uns lieb hat und der uns ermutigt und der uns hilft. Einen, der für uns da ist. Und Jesus sagt, ja, klar, auch. Aber viel wichtiger und viel dringender, ich bin gekommen, um für euch Retter zu sein. Ich will dich von deinem Egoismus befreien. Ich will deine Schuld wegnehmen. Ich will deine Beziehung zu Gott wiederherstellen. Alles andere kommt dann als Folge fast von alleine. Welchen Jesus möchtest du? Wenn man diesen Text liest, wenn man den nochmal genauer anschaut, dann ist auf den ersten Blick ist hier irgendwas nicht stimmig. Normalerweise kommt ein König auf einem Ross, auf einem herrschaftlichen Pferd. Auch das ist Ausdruck von Macht und Herrschaft. Aber Jesus reitet auf einem Eselfohlen in die Stadt. In den anderen Evangelien werden Details beschrieben, die Johannes weggelassen hat, wie Jesus zwei seiner Jünger ins nächste Dorf schickt, um einen Eselfohlen zu holen. Und er sagt ihnen genau, wo sie ihn finden. Er sagt ihnen genau, wie der Besitzer reagieren wird, wenn sie diesen Esel mitnehmen. Er sagt ihnen, was sie ihm antworten sollen. Und alles kommt genau so, wie er es gesagt hat. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, dass Jesus weiß, wie diese Welt funktioniert. Er weiß alles. Und deswegen ist er auch von nichts überrascht. Er kennt deine Umstände ganz genauso, wie er wusste, dass dieser Esel nicht bockig sein würde, obwohl er noch nicht eingeritten war. Und er wusste, dass dieser Esel nicht wie viele andere Esel auf halber Strecke einfach stehen bleiben wird und es kein Vor und kein Zurück mehr gibt. Alles passiert genau so, wie Gott das vorher 500 Jahre durch Propheten angekündigt hat. Der König, der euch wirklich befreien wird, der wird auf einem Esel nach Jerusalem kommen. Leute, ich habe gestern da gesessen und dachte, Alter, für die größte Rettungsaktion dieser Welt benutzt Gott einen Esel. Das ist doch, das allein ist schon Ermutigung. In Zacharia 9, Vers 9 heißt es und in Vers 15 wird es zitiert. Wartet, passt auf, freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Seit 500 Jahren hatten die Menschen diese Info. Und genau an diesem Sonntag steht genau dieser Esel an genau dieser Stelle, in genau diesem Dorf. Und diese Jünger gehen dahin und nehmen ihn. Und dieser Esel trägt Jesus, den König dieser Welt, in die Stadt Jerusalem. Und in diesem Moment erfüllen sich gleichzeitig so viele Voraussagen aus der Bibel. Jesus ist gerecht, Jesus bringt Rettung, Jesus ist demütig, Jesus reitet auf einem Esel, Jesus initiiert selbst die Erfüllung dieser Prophetien. Und die Frage ist, was hindert uns eigentlich daran, diesem Jesus zu vertrauen? Oder mehr zu vertrauen? Oder wieder zu vertrauen? Für die Nationalisten damals, die einen Herrscher, den Politiker wollten, ist dieser Auftritt eine große Enttäuschung. Aber Jesus kommt als Friedefürst. Friedefürst, der durch seinen Tod den viel größeren Feind als die Römer, nämlich die Sünde, ein für alle Mal besiegen wollte und damit für eine dauerhafte Erlösung gesorgt hat. Dieser Jesus ist die Hoffnung für uns Menschen. Hier kommt der von Gott angekündigte Messias, der König und Retter dieser Welt. Welchen Jesus wünschst du dir, hättest du gerne? Einen, der deinen Willen tut? Oder einen, zu dem du gerne sagst, dein Wille geschehe? Vielleicht zweifelst du auch manchmal an Gottes Timing. Vielleicht passieren manchmal Sachen in deinem Leben, die du nicht einordnen kannst. Hier erinnert uns Gott durch sein Wort daran, dass er niemals den Überblick verliert. Niemals. Gott weiß genau, was du und ich in genau unserer Situation brauchen, mit genau unserer Persönlichkeit. Gott zeigt dir, dass er Gott ist und dass sich an Gott nichts ändert. Er regiert die Welt und er kontrolliert jede Sekunde und jede Situation, alle Umstände. Es gibt kein Problem, was ihm zu groß und gleichzeitig keine Sorge, die ihm zu klein ist und zu unwichtig. Und dieser König Jesus lädt uns ein, sich ihm anzuschließen, alles stehen und liegen zu lassen, ihm nachzufolgen, ist eine Ehre, ihm entgegenzugehen und mit ihm zu gehen. Eine bessere Option wird definitiv nicht mehr auftauchen. Ich könnte platzen vor Begeisterung, das ist irgendwie so unfassbar. Der allmächtige Herr, niemand kann seine Pläne stoppen. Und er wird seine Macht niemals missbrauchen. Welchen Jesus hättest du gern? Bis Mitte der Woche habe ich noch gedacht, wie konnten die Menschen das damals übersehen? Wie kann man das denn? Das gibt's doch gar nicht. Wie konnten sie so daneben liegen? Wie konnten sie ihn so reduzieren? Und dann dachte ich, ist das bei mir wirklich so anders? Wie oft sehe ich in Jesus einen Helfer oder ein Vorbild? Wie oft wird er reduziert auf einen Propheten oder einen Wundertäter oder auf einen guten Menschen, der eine positive Atmosphäre verbreitet? Aber Jesus ist König und Retter, nicht weniger. Jedes Mal, wenn wir Jesus auf einen dieser Eigenschaften oder Rollen reduzieren, verändern wir das Evangelium. Jesus erhebt den Anspruch, König unseres Lebens sein zu wollen. Hosianna, hilf uns, rette mich aus der Unterdrückung meiner Gedanken, dich kleiner und handlicher machen zu wollen, als du wirklich bist. Ich dachte, was würde es uns denn nutzen, wenn Jesus alle unsere Umstände, die äußeren Umstände, verändern würde? Wir wären trotzdem noch mit unseren Zwängen, unseren Bedürfnissen, unserer inneren Zerbrochenheit und Unzufriedenheit alleine. Und am Ende unseres Lebens würden wir trotzdem sterben müssen. Aber Jesus ist gekommen, um den Tod zu besiegen. Diesen letzten Feind, selbst der kann uns nichts mehr anhaben. Jesus ist vielleicht nicht der Retter, den wir haben wollen, aber er ist exakt der Retter, den wir brauchen. Und es braucht dafür ganz schön viel Mut, auch diese Schwäche und auch diese Bedürftigkeit, sich einzugestehen. Und Hosianna bedeutet, ich brauche Hilfe, Jesus. Und gleichzeitig, ich glaube, dass du genau die Hilfe bist, die ich brauche. Hosianna. Unser dringendster Veränderungsbedarf liegt nicht außerhalb von uns, sondern liegt in unseren Herzen. Und es gibt keinen Weg zu innerer Heilung, keinen Weg zu dauerhafter persönlicher Veränderung unserer Herzen, ohne das stellvertretende Opfer von Jesus. Er, der das Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten leben sollen. Und er, der den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient haben, weil wir nicht das Leben gelebt haben, wie wir es eigentlich sollten. Und er, der für uns den Tod besiegt hat, damit wir, obwohl wir das Leben nicht gelebt haben, was wir eigentlich leben sollten, ewiges Leben bekommen. Und diese Fakten, die Gott durch Jesus geschaffen hat, um uns mit sich zu versöhnen, die werden dazu führen, dass wir absolut ruhig und gelassen und fröhlich und zuversichtlich und vertrauensvoll glauben können, dass Gott genau weiß, was er tut. Und all das begegnet uns in der vor uns liegenden Woche. Sobald wir uns selbst als Teil dieser Geschichte erkennen, wird es sehr intensiv und sehr emotional. Wir können das nicht weghalten. Wir müssen uns und dürfen uns positionieren. Sind wir begeisterte Fans von Jesus oder sind wir Nachfolger? In dem letzten Vers finde ich sehr interessant, das ist ein bisschen ironisch. Die Pharisäer, die halten das kaum aus. Und sie sagen, hey, so kommen wir hier nicht weiter. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, genau. Um diese Botschaft zu verbreiten, hat Jesus einen Moment gewählt, wo alle Welt nach Jerusalem gekommen war. Und so hat sich diese Botschaft in alle Welt verbreitet. Jesus, der offiziell wegen Gotteslästerung von den Juden verurteilt und dann von den Römern hingerichtet. Plötzlich konnten sie zusammenarbeiten, weil das gemeinsame Feindbild Jesus war. Von den Juden verurteilt, von den Römern hingerichtet und gekreuzigt wurde, hat damit die Rettung gebracht, die nötig war. Und auch da, es waren nicht die Juden und es waren nicht die Römer damals, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, sondern du und ich waren daran beteiligt. Unsere Schuld hat ihn umgebracht. Und der dienende König Jesus auf dem Esel sagt, genau dafür bin ich gekommen. Welchen Jesus hättest du gern? Welche Vorstellung von Jesus hast du? Passt der zu dem Jesus, den du wirklich brauchst? Nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubens, sondern eigentlich jeden Tag neu. Und Jesus sagt, genau dafür bin ich gekommen. Und wir können antworten, Hosianna, Herr, hilf, gelobt sei Gott. Und obwohl wir nicht genau kapieren, was hier eigentlich wirklich vor sich geht, dürfen wir einstimmen in die Anbetung. Und das machen wir jetzt zusammen. Amen.